Kennt ihr die Geschichte von dem Bauern, der mit im Blickkontakt mit Gott lebte? Von dem Pfarrer von Ars wird berichtet, dass er jeden Tag eine Zeit lang einen Bauer in seiner Kirche antraf, der 2 Stunden dort still saß. Das kam dem Pfarrer verdächtig vor. Und er fragte dann, was er da triebe. Da sagte der Bauer: Ich schaue Gott an und Gott schaut mich an. Gott begegnen, das ist das Thema heute der Predigt. Und der Bauer scheint irgendwie Gott begegnet zu sein. Das scheint uns vielleicht auch etwas ungewöhnlich, aber er ist Gott begegnet. Und diese Begegnung mit Gott, die brauchen wir eigentlich immer wieder. Ob wir jetzt Gott schon länger kennen oder noch nicht, ob wir ihn schon, ob wir erst neu mit ihm unterwegs sind, wir brauchen immer wieder die Begegnung mit ihm. Und ich will gern von mir erzählen, wo ich Gott begegne. Ich begegne ihm in den Gebetszeiten, die wir mit unserer Gebetshausinitiative praktizieren. Ich möchte gerne erzählen kurz, was ein Gebetshaus ist. Das ist ein Ort oder ein Raum, wo gebetet wird. Als Ziel 24 Stunden, also rund um die Uhr. Wir haben ein Alzeyer Gebetshaus und wir bieten 2 Gebetszeiten an. Die sind hier im Mutter-Kind-Raum. Ja, wie begegne ich Gott dort? Das ist erstmal schon so, ich begegne ihm dadurch, durch die anderen Mitbeter, die auch dort sind. Sie sind da, sie haben dasselbe Ziel, sie richten sich auf Gott aus, wir loben ihn zusammen und beten auch für andere. Und das ist schon ein Stück Gottesbegegnung. Und dadurch, dass wir Gott in den Mittelpunkt stellen, dass wir uns auf ihn ausrichten, ihm loben und danken, entsteht eine besondere Atmosphäre. Es ist ein besonderer Ort dann. Und diese Gottesbegegnung bewirkt bei mir nicht, also schon auch gute Gefühle, was ja auch wichtig ist, aber nicht nur, sondern es bewirkt auch so meine Bereitschaft zu beten für Anliegen, zu beten für schwierige Situationen und auch mal da durchzuhalten. Das ist da, wo ich Gott begegne. Ich habe von Cynthia Held ein passendes Wort gefunden, was das so ein bisschen beschreibt, wie ich das erlebe. Ich lese es mal vor. Es ist paradox, wenn wir essen, werden wir satt. Wenn wir geistliche Nahrung aufnehmen, werden wir hungriger. Und das drückt so das Erleben aus, das ich da in den Gebetszeiten vom Gebetshaus habe. Ja, mit dieser Predigt jetzt, mit dem, was ich erzähle, da möchte ich Appetit machen auf Gott, auf Gott machen, auf mehr von Gott. Und ich will Zugangswege vorstellen, wie wir Gott begegnen können. Und wir können das auch vorbereiten. Bei dem Thorsten Hartung, ich weiß nicht, das ist einfach so passiert. Aber wir können Gottes Begegnung vorbereiten und das auch in unserem Alltag. Und das soll das Thema sein, der Predigt. Ja, der Niki hat schon erzählt von der Person aus dem Alten Testament und ganz unvorbereitet traf diese Person Gottes Stimme. Und zwar war der noch ein Kind. Es war Samuel, den Gott in der Nacht rief. Ich lese es mal vor. Und der Herr rief Samuel wieder zum 3. Mal. Und er stand auf und ging zu Eli und sprach: Siehe, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief und sprach zu ihm: Geh wieder hin und lege dich schlafen. Und wenn du gerufen wirst, so sprich: Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher: Samuel, Samuel. Und Samuel sprach: Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Ja, so ist es Samuel ergangen. Samuel lebte 1100 Jahre vor Christus in Israel. Und er war ein Mann Gottes. Er wird auch in Hebräer 11 erwähnt als Männer Gottes. Das hatte Gerhard in der letzten Predigt erwähnt. Und er war als erwachsener Mann, war er Priester und Prophet und Richter. Er begleitete das Volk Israel durch schwierige Zeiten. Und zwar von einem lose regierten Stammesverband zu einer Monarchie. Er war ein Vorbild des Glaubens und er lebte eine sehr enge Verbindung mit Gott und er hat schon ganz früh gelernt, auf Gott zu hören. In dieser Geschichte jetzt spricht Gott zum ersten Mal zu ihm und es war so, als würde es hell werden in seinem Leben. Aber das Interessante ist, er konnte diese Stimme erst gar nicht zuordnen. Uns geht es oft auch so, dass Gott zu uns spricht und dass wir lernen müssen, diese Stimme zuzuordnen. Denn Gott will zu uns reden, er ruft uns. Er ruft uns bei unserem Namen. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ja, wenn Gott so zu uns spricht, dann wird es auch bei uns hell. Dann entdecken wir Neues und sehen manches Alte in einem anderen Licht. Es ist nur so unsere Aufgabe, dass wir zuhören und dass wir Gott die Erlaubnis geben, dass er zu uns redet. Dass wir sagen, hier bin ich, rede du. Und es ist ein Stück auch eine Kunst, geduldig hinzuhören. Ja, Gott begegnen und Gott hören, das tun wir durch sein Wort. Wenn wir in den Gottesdienst gehen, Predigten hören oder auch im Hauskreis bei biblischen Geschichten, da begegnen wir Gott durch sein Wort. Und das Interessante ist, dass Gottes Worte nicht wie normale Worte sind, sondern sie sind besonders. Sie sind dadurch besonders, dass hinter diesen Worten eine Person steht. Und diese Worte, die wollen in unser Herz, die wollen uns prägen, die wollen uns formen, die wollen uns verändern und dadurch können wir Gott begegnen. Sie wollen in uns Wurzeln schlagen. Ja, das klingt jetzt alles einfach sehr gut und schön und dann frage ich mich, wie oft erlebe ich das denn, dass Gottes Wort so in mir wirkt? Und ich frage mich, wie kann ich das dann noch mehr so erleben? Und die Antwort ist eigentlich einfach auf der einen Seite und doch nicht einfach, indem ich ihm mehr Raum gebe, diesem Wort, indem ich mehr darin lese, indem ich Gott Zeit schenke. Ja, das ist richtig, sagst du vielleicht. Du sagst, oh, ich habe schon angefangen zu lesen, ich habe es versucht, jeden Tag ist schwierig und es ist nie, war nie zufriedenstellend, es war immer so eher ein Druck, weil ich dachte, jetzt musst du das auch noch tun, noch dem Zeit geben. Ja, es gibt eine Weise, damit umzugehen. Es heißt, dass alle vor der Gottesbegegnung die Sehnsucht nach ihm steht, die Sehnsucht nach Gott. Und was ich tun kann, ist diese Sehnsucht zu nähren. Das kann so aussehen, dass ich zum Beispiel über jemand lese, der so eine positive Erfahrung gemacht hat. Oder ich sehe im Umfeld jemanden und merke, oh, der hat Erfahrung gemacht. Und das kann mich ein Stück nähren, ein Stück motivieren, mehr zu lesen. Ich will euch von einem Freund erzählen, durch den meine Sehnsucht genährt wurde, mehr Gott in seinem Wort zu lesen. Und der erzählte mir, der Freund, dass er von Anfang an, als er Christ wurde, in der Bibel geforscht hat. Ihm war das nicht so klar, was es bedeutet. Was bedeutet der Glauben? Was ist wahr? Was soll ich wie glauben? Und er hat angefangen, in der Bibel zu forschen. Und da kann man ja heute sehr viele Predigten und Kommentare sich runterladen, auch aus dem Internet. Der hat das so gemacht. Und er liest jetzt regelmäßig in der Bibel. Er liest hintereinander die Texte und er bleibt dann bei Versen hängen. Und diese bewegt er dann länger. Bei einem Vers zum Beispiel, Furcht ist nicht in der Liebe, ist da hängen geblieben und hat das wiederholt und er hat gemerkt, wie das Auswirkungen hat in sein Leben hinein, dass einfach Furcht weniger wird und Liebe größer wird. Ja, ich staune sehr, dass er 2 Kapitel vom Alten und 2 vom Neuen pro Tag liest. Das war so ein Beispiel für mich, wo ich gemerkt habe, wow, so kann es sein und das ist wirklich kein Druck, sondern man merkt so diesen Wissensdurst, der dahinter steht. Ja, um Gott zu begegnen in seinem Wort, da kann man auch seinen Körper zu Hilfe nehmen. Und da möchte ich gerne mit euch eine Gebetsübung machen. Ich möchte euch hineinführen in das Gebet mit den Füßen. Ja, und da lade ich euch jetzt ein, aufzustehen. So, dann stellt euch hin, so wie es gewohnt seid. Und lenkt eure Aufmerksamkeit auf die Füße. Was nehmt ihr wahr? Worauf steht ihr? Ist es weich? Ist es hart? Oder ist es glatt? Ich lese einen Bibelvers vor. Er stellte meine Füße auf einen Fels, damit ich sicher treten kann. Er stellte meine Füße auf einen Fels, damit ich sicher treten kann. Wie fühlt sich dieser Fels an? Bietet er euch Halt? Was ist vielleicht um den Fels herum? Das Gegenteil vom Fels. Vielleicht weicher Schlamm oder ein Loch. Bleibt bei euren Füßen. Ich lese den Vers. Er stellte meine Füße auf einen Fels, damit ich sicher treten kann. Jetzt beginnt mal das Gewicht zu verlagern. Immer noch feststehen, aber mal nach vorne gehen, bis auf die Zehen, eher den Schwerpunkt legen, vor und dann wieder zurück zur Ferse. Immer den Fuß stehen lassen und dann so eine Vorwärts- und Rückwärtsbewegung zu machen. Hin und her. Ruhig ein bisschen mehr. Noch ein bisschen. So. Bis zur Grenze. Umfallen soll keiner. So, durch dieses Hin und Her gewinnst du immer mehr Boden unter den Füßen. Kommt zum Stehen. Und spürt nochmal in eure Füße hinein. Er, Gott, stellt meine Füße auf einen Fels, damit ich sicher treten kann. Gott stellt meine Füße auf einen sicheren Fels, auf einen Fels, damit ich sicher treten kann. Ich beende diese Körperübung mit einem Gebet. Gott, ich danke dir, dass du dich als Fels unter meinen Füßen befindest und bei allem, was ich heute auszustehen habe, bist du mein Fels. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen. Ja, Gott will uns begegnen. Und manchmal ist es wichtig, dass wir zuerst mit ihm reden, bevor wir überhaupt bereit sind, Dankeschön, mit ihm Kontakt aufzunehmen, ihn zu hören. Manchmal sind unsere Ohren zu und wir können gar nichts aufnehmen, was er sagt. Dann ist so eine Blockade da, die verhindert, dass wir Gott hören. Und das kann sein, dass wir Erlebnisse haben in unserem Leben, schwierige Erlebnisse. Es können sein Trauerfälle oder einfach Dinge, die nicht gut in unserem Leben sind, die dann zwischen Gott und uns stehen. Und hier können wir auch eine Gottesbegegnung vorbereiten, indem wir das Gott klagen. In der Bibel wird von vielen Menschen, steht es in einigen Texten drin, die sehr ehrlich mit Gott geredet haben. Sie klagen ihm ihr Leid, sie schütten ihr Herz aus. Und in der Bibel wird bewusst dazu aufgefordert. In Klagelieder heißt es, schreie laut zum Herrn. Klage, du Tochter Zion, lass Tag und Nacht Tränen herabfließen wie ein Bach. Schütte dein Herz vor ihm aus wie Wasser. Ja, da wo wir unser Herz ausschütten, und wenn wir Enttäuschung Luft machen, da kann ein Freiraum entstehen. Und da hinein kann Gott wieder reden. Wenn wir mit dem Reden dann fertig sind, dann kommt die Stille und wir können Wir spüren, dass er da ist. Ich kenne das aus meiner Geschichte, aus Zeiten, wo ich getrauert habe, auch um meine Eltern. Und da habe ich gemerkt, da war einfach dran, Gott diese Zeit zu schenken. Diese Zeit, mit ihm darüber zu reden. Und dann habe ich gemerkt, nach dieser Plage wurde es ruhig in mir. Und ich konnte ihn wieder hören und seine Gegenwart spüren. Es lohnt sich auch da, Gott die Zeit zu schenken und so eine Gottesbegegnung vorbereiten. Weil wir denken oft, wenn wir da so sitzen, uns geht's nicht gut, wo ist jetzt Gott, wo bist du? Ja, und denken, jetzt müsste ja irgendwie deine Stimme eher kommen. Und wir können das vorbereiten, indem wir klagen, indem wir, ja, dass er wieder durchlässig wird. Gott begegnen, das können wir auch in der Stille. Gott begegnen in der Stille, da gibt es einen besonderen Ausdruck. Das ist das kontemplative Gebet, das ist eine alte Tradition, auf die das zurückführt. Und Jesus, der ist immer wieder in die Stille gegangen, um die Begegnung mit seinem Vater zu haben. Ich lese mal vor, in dieser Zeit stieg Jesus auf einen Berg, um zu beten. Er betete die ganze Nacht. Ja, Jesus hat diese stille Zeiten gehabt und Gott lädt uns ein, dass wir auch immer wieder stille werden vor ihm. Da heißt es, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ja, wie komme ich jetzt dazu, dass ich still werde? Das ist immer das eine. Und wenn ich dann still bin, was höre ich dann oder wen? Elke Werner schreibt ganz gut, sie beschreibt das sehr gut in ihrem Buch über Stille. Ich will euch mal vorlesen, was sie sagt, wenn sie einen Moment oder eine halbe Stunde Ruhe hat. Wenn ich für eine halbe Stunde kein Radio höre, kein Fernsehen schaue, kein Buch lese, ich will ganz ehrlich sagen, was ich nicht höre, die Stimme Gottes. Ich höre stattdessen, morgen hat meine Freundin Geburtstag. Ich muss die Bücher noch zur Bücherei bringen, meine Steuererklärung ist fällig. Soll ich meinen Handyvertrag kündigen? Sie sagt, in meinem Innern geht es zu wie in einem Supermarkt. Getöse und Gedudel an jeder Ecke. In meinem Geist ist ein Chaos und lichtet sich das Chaos, dann klingelt das Telefon. Es ist erstaunlich, wie wenig wir die eigenen Gedanken und Gefühle kontrollieren können. Sie sind einfach da und texten uns zu. So beschreibt sie das. Und so, denke ich, wenn jemand schon einfach auch versucht hat, mal zur Ruhe zu kommen, in die Stille zu kommen, kennt er diese Erfahrung. Die Gedanken und Gefühle, sind wie ungebetene Gäste, die sich aufdrängen. Da gibt es aber noch einen anderen Gast, der sich nicht aufdrängt, der aber auch in uns wohnt. Das ist Gott, wenn wir ihm unser Leben gegeben haben. Gott wohnt in uns. Und er ist da. Er ist im Hier und Jetzt da, nur wir sind oft woanders. Wie gesagt, mit unseren Gedanken in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Wir können lernen, Gott wahrzunehmen. Ja, wir haben dieses Wahrnehmen in unserer modernen Gesellschaft eigentlich verlernt. Es ist dieser Gleichklang, Dreiklang von Wahrnehmen, Denken und Tun. Das ist bei uns aus dem Gleichgewicht geraten und wir sind sehr schnell beim Denken und Tun und das Wahrnehmen kennen wir gar nicht so. Jesus konnte das, er konnte die Menschen wahrnehmen, wenn sie kamen, er hat ihnen ins Herz geschaut und er speiste auch seine Wachheit, die er hatte, immer bei seinem Vater. Wahrnehmung geht über den Körper. Über den Körper und über die Sinne in unser Herz. Und der Verstand, der kürzt die Wege ab und wir kommen gar nicht in eine tiefere Wahrnehmung. Es gibt eine alte Tradition, da wird der Name Jesus auf den Atem gelegt. Und mit diesem Atem beten wir dann im Einklang. Ich lese das mal vor, was Franz Jalisch schreibt. In seinem Namen wird uns alles geschenkt. Er trägt die Kraft seiner Person. In seinem Namen ist er und seine erlösende Kraft gegenwärtig. Das beschreibt so, welche Auswirkungen der Name Jesus hat in unserem Leben. Und wenn wir uns auf ihn konzentrieren, auch durch diesen Atem und dieses Atmen mit dem Namen Jesus, dann weichen die Bilder und Gedanken gehen zur Seite. Und dieses Gebet führt uns zu ihm. Ja, ich habe die Sabine Herler gefragt, sie wird uns jetzt ein bisschen aus den Erfahrungen erzählen, die sie mit dem stille Gebet, mit diesem kontemplativen Gebet gemacht hat, damit ihr mal ein bisschen so mit reinhören könnt, wie das sein kann oder ob das vielleicht auch was für euch ist. Die Sabine, die betet mit bei den Gebetshausinitiative, darf gern vorkommen. Und sie ist seit kurzem auch Besucher unserer Stadtmission und sie möchte und wird jetzt gerne uns von ihren Erfahrungen erzählen. Sabine, schön.
Ja, danke, Annette. Ich habe gerade so gedacht, es stimmt alles, was du gesagt hast. Ich bin ganz bei dir, aber ich bin auch ganz bei der Elke Werner. Genau so ist es nämlich, wenn man versucht, ins kontemplative Gebet einzusteigen. Ich mache es seit etwa einem Jahr und ich hätte nie gedacht, dass das mal eine Gebetsform wird, eine Basis wird für mein Gebetsleben. Also wer mich kennt, der weiß, ich bin ein sehr aktiver Mensch. Ich komme aus der charismatischen Ecke. Also für mich war Lobpreis, Anbetung, für jemanden in den Riss treten, das ist doch das, was wir tun. Das wir doch, da hören wir natürlich auch Gottes Stimme in der Anbetung und im Lobpreis. Das ist auch alles berechtigt und ich finde, das muss auch nach wie vor seine Berechtigung haben. Aber ich habe dann festgestellt, dass dieses also ich bin dann über ein Buch ans kontemplative Gebet herangeführt worden und habe gedacht, das will ich einfach mal ausprobieren. Ich will mal gucken, was das mit mir macht. Es ist ja oft auch so, dass der Gegenpol, also gerade wenn man temperamentvoll ist, es gut ist, einen Gegenpol zu haben, wie in Beziehungen auch. Oft haben wir ja Partner, die, also bei mir ist es so, mein Partner ist sehr ruhig, mein Mann. ja, wie sieht das praktisch aus? Also es ist gut, wenn man einen festen Ort und eine feste Zeit reserviert für dieses kontemplative Gebet. Ich praktiziere, man kann sich auf einen Stuhl setzen und so zur Ruhe kommen. Ich persönlich praktiziere es gerne mit einem Gebetsschemel. Mhm. Ich setze mich auf einen Gebetsschemel, lege mir eine Decke, bin jetzt ja auch schon ein bisschen älter, unter die Knie oder so einen Schaumstoff und versuche mich erstmal so ein bisschen auszurichten. Erstmal gucken, meinen Körper wahrzunehmen, wo sind so die Auflageflächen. Man kennt das durch Entspannungsübungen vielleicht auch, die der eine oder andere schon gemacht hat. Und konzentriere mich dann auf meinen Atem. Ich versuche also ein- und auszuatmen und erstmal runterzufahren. Und dann passiert genau das, was die Annette gesagt hat, was die Elke Werner beschreibt. Dir fallen tausend Dinge ein und man fängt dann erstmal an, vielleicht sich entmutigt zu werden, denke, oh, ich kann das gar nicht und so. Also nicht entmutigen lassen, sage ich mir dann immer, einfach immer wieder zurückkommen. Den Gedanken weiterziehen lassen, immer wieder zurückkommen. Und es braucht ein bisschen, es braucht einige Zeit, bis man diese Ruhe so wahrnehmen kann. Und ich mache es auch so, dass ich dann beim Einatmen Jesus und beim Ausatmen Christus spreche und fokussiere mich durch dieses Aussprechen dann auf Gott. Und ich erlebe es so, wie du ja schon sagtest, Gott lebt ja schon in uns. Also er ist ja schon da und nur wir sind oft nicht da. Wir sind mehr im Außen als im Innen. Und ich merke dann, wenn ich das so ausspreche, das kann ich natürlich laut machen, wenn ich alleine bin, dann fokussiert sich mein Geist und mein Verstand auch schon da drauf. Und dann ist das wie wenn so bei einer Zwiebel so Scheiben abblättern und ich komme immer mehr in die Tiefe. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Also so ist es bei mir. Es ist ein, ich habe ist noch mal so in ein paar Begriffe gefasst. Es ist ein, für mich ist es ein Stillwerden, ein Erden, ein mehr im Innen als im Außen sein, mehr sein als tun. Und ich finde, es ist so die Basis, für mich ist es die Basis zu dem, also die Basis praktisch, wo ich mich erde und alles andere, sei es jetzt mein Alltag, mein geistliches Leben, mein Gebetsleben, baut sich wie so ein automatisch darauf auf. Also ich kann es nur empfehlen.
Mhm. Vielen Dank. Ein altes Lied, das hilft sehr gut, in die Stille zu kommen, in die Wahrnehmung, dass Gott da ist. Und zwar ist das, Gott ist gegenwärtig. Der Maris hatte das vor einiger Zeit schon vorgelesen. Und ich lade euch ein, mit mir, ich lese es vor und ich lade euch ein, dass ihr die Augen schließt und dass ihr die Worte auf euch wirken lasst. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Majestätisch Wesen möchte ich rechtig preisen und dem Geist dir Dienst erweisen. Möchte ich wie die Engel immer vor dir stehen und dich gegenwärtig sehen. Ich lese es nochmal. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Majestätisch Wesen möchte ich rechtig preisen und im Geist dir Dienst erweisen. Möchte ich wie die Engel immer vor dir stehen und dich gegenwärtig sehen. Amen. Fast am Ende der Predigt möchte ich nochmal zurückkommen zu dem Samuel-Text. Samuel, machen wir es mal so. Samuel hörte die Stimme Gottes und das veränderte sein Leben. Aber er brauchte die Hilfe von Eli. Er hat Gott gehört, aber er konnte es nicht zuordnen. Und er brauchte Eli, der ihm sagte, dass es Gott ist, der zu ihm spricht. Er brauchte Anleitung und Begleitung. Und wir brauchen das auch immer mal wieder, eine Anleitung. Wenn wir vielleicht neu den Weg mit Gott gehen, wenn wir Gott noch nicht so gut kennen, dann ist es gut, wenn wir eine Anleitung haben. Oder wenn wir in einer Krisensituation sind, dann brauchen wir Begleitung. Oder auch wenn wir einen neuen Zugangsweg, eine neue Gebetsform ausprobieren, dann ist es gut, wenn wir Anleitung haben. Die können wir bekommen. Es geht ja heute recht gut über Literatur und übers Internet, da können wir nachlesen. Oder aber es ist jemand in der Gemeinde, eine Person in unserem Umfeld, bei der sehen wir, genau, die kennt das schon, da können wir einfach mal nachfragen. Wir jetzt von der Gebetshausinitiative, wir bieten ab März eine, wir haben zwei Gebetszeiten, wir bieten eine dritte an, das ist eine kontemplative Zeit, das ist mittwochs von 17 bis 18 Uhr, das bieten wir an. Außerdem bieten wir in der Stadtmission auch Begleitung an von Seelsorgern, das ist so Wegbegleitung auch in Krisen. Da hinten bei der Garderobe, gegenüber von der Garderobe, da ist so ein Aushang, da stellen sich die Seelsorger vor. Am Anfang der Begegnung mit Gott steht die Sehnsucht. Ja, wie merke ich jetzt, dass ich Sehnsucht habe? Ja, wenn so etwas in mir anklingt und ich denke, ja, das hat mich angesprochen. Wenn ich merke, ich möchte gern dem nachgehen, diesem Gedanken oder der Idee, dann ist Sehnsucht in mir geweckt. Wenn ich heute was angesprochen hat, dann nimm es als Reden Gottes. Gott, der dich noch mehr ansprechen will, der dich in eine tiefere Beziehung führen will. Dann nimm vielleicht eine Anregung raus und gehe nach. Wenn du das tust, dann ist es, als wenn du sagen würdest, rede, Herr, denn dein Knecht hört. Amen.